Ja.
Darf ich noch eine kurze Anmerkung an der Stelle
machen? Warum habe ich nicht angefangen?
Nach dem Rüdiger gepredigt hat, hören wir noch ein gemeinsames instrumentales Lied. Da kommt die Band hoch, ohne dass ich noch was dazu sage. Das habe ich deswegen so gelegt, damit wir die Gelegenheit haben, jeder für sich nochmal die Predigt rekapitulieren zu lassen, vielleicht mit Gott ein paar Dinge zu klären, die zur Sprache gekommen sind, die uns wichtig geworden sind. Ne? Also Rüdiger geht dann runter, die Band kommt hoch und ihr habt die Gelegenheit, dann noch in aller Ruhe über die Predigt nachzudenken während dieses Instrumentalliedes.
Wenn bis dahin der Herr nicht schon wiederkommt, machen wir das so. Ne? Amen. Das wäre ein Traum, hä? Normal werde ich irgendwann immer ruhiger, wenn es näher an die Predigt drückt. Heute werde ich wahnsinnig nervös. Unglaublich. Vielleicht ist da was in der Luft. Also, ich habe drüber nachgehört, wie nenne ich das heute? Und eigentlich steht es nicht so da, wie ich es nennen will, aber was soll ich es nennen? Wenn die Mauer fällt oder das Wunder der Einheit, gibt es gerade einen Buchtitel vom SCM Verlag. Und über was sollte ich heute sonst sprechen als über dieses Thema? Deshalb bin ich auch wahnsinnig nervös, weil ich so gemerkt habe, Wahnsinn, was das in unserer Gesellschaft, in unserem Leben verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und deshalb will ich mit einer Frage starten, um mal einen Einstieg zu finden, wo wir überhaupt anfangen. Auch wenn ich jetzt einen Teil das von euch hier jetzt ausgrenze, trotzdem die Frage an alle, Hände hoch, wer weiß genau, wo er am 9. November 1989 war, als abends die Durchsage kam. So, jetzt wisst ihr die Jahrgänge von allen, ja, die Hände oben haben. Die wissen alle genau, wo sie in diesem Abend waren. Ja, und das ist, ihr seid jetzt in den Medien genug drangsaliert worden, also ihr junge Generation, die jetzt nicht die Hände oben haben über ein Ereignis, wo ihr denkt, naja, so wichtig, wenn das den Alten alles so wichtig ist. Gut für sie. Aber ich möchte dem heute nachspüren, das Thema Einheit ist etwas, was unsere, würde ich sagen, unsere Nation und unser Land doch besonders macht. Und ich würde noch ein, zwei weitere Fragen anfügen wollen oder vielleicht Abstimmungen. Ich möchte zwei Dinge fragen. Welche Personen fallen euch von denen, die sich jetzt gemeldet haben, sofort Personen und Namen ein, die mit diesem Ereignis verknüpft sind? Der möge es einfach kurz in den Saal rufen, Namen, die euch da einfallen. Gorbatschow natürlich. Danke für den ersten. Helmut Kohl, Dietrich Genscher, erst vor 2-3 Jahren gestorben. Was war das? Schabowski. Das müsst ihr den Jungen dann mal erklären, was der Schabowski da gemacht hat. Das müsst ihr euch in YouTube anschauen. Das müsst ihr euch wirklich in YouTube anschauen. Günter Schabowski eintippen. Legendär, ja. Hat noch jemand? David Hasselhoff. Okay. Ja, also ihr seht, es geht auch durch alle Gesellschaftsschichten und Geschmäcker. Ja. Viele Christen, die gebetet haben. Deren Namen wir nicht kennen. Jetzt wird es schon spannend. Jetzt wird es schon spannend, weil eine der Fragen, die ich aufgeschrieben habe, die lasse ich noch. Jetzt möchte ich, und das können alle sagen, möchte ich noch eine letzte Frage stellen, die nicht jahrgangsgebunden unbedingt ist. Gibt es eine Emotion oder ein Gefühl, das ihr als Deutsche mit unserem Land verbindet? Stolz. Freiheit, Dankbarkeit, Glück, Einigkeit, Fußball, was war das und? Das habe ich jetzt, zweite habe ich nicht verstanden, also Fußball habe ich verstanden. Sorge, okay. Bitte? Scham, ja. Gebet als Emotion, okay. Es kann emotional sein, ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, sagst du als Schweizer. Ihr habt immer ein Kreuz auf der Fahne. Ne? Ah, du bist ja eigentlich kein Schweizer, oder wie ist das? Genau? Ufernfahne. Und das kam jetzt so ein bisschen zögerlich, aber doch klar, das sind verschiedene Sachen, die wir emotional mit unserem Land verknüpfen. Und ich weiß nicht, wie persönlich ja, einem diese Dinge jetzt alle nahe gehen. Das hat jeder unterschiedlich erlebt. Darf ich nochmal fragen, wer zum Beispiel, ich habe doch noch zwei Fragen, tut mir leid, ich brauche ein bisschen mehr. Wer war noch nie in einem der ostdeutschen Bundesländer hier im Raum? War jemand noch nie im Osten? Hand hoch. Keine Scham. Alle waren schon mal im Osten. Irgendwo. Urlaub, Verwandte, Bekannte, Freunde. Super. Ihr seid vorbildlich, weil es gibt Umfragen, die behaupten, dass ein Viertel der Westdeutschen in den ersten 15 Jahren nach der Wende nie im Osten waren. Und sind die Alten, ja. Okay. Wer kommt aus dem Osten? Hey, meine letzte Frage. Also, ich behaupte, ihr beiden seid unterrepräsentiert hier heute im Schnitt der Anzahl an Ostdeutschstämmigen, die aus der DDR zumindest noch geboren sind, die hier in Regionen wohnen. Aber umso glücklicher können wir uns schätzen, dass wir euch wenigstens haben. Also, Einheit ist etwas, wo der Duden sagt, das ist eine in sich geschlossene Ganzheit und Verbundenheit. Vorher wurde der Begriff auch genannt, aber viele Berichte sind euch jetzt um die Ohren geflogen, wie eigentlich unser Land wirklich ist. Da könnt ihr viel im Internet drüber finden. Ich habe dann einfach auch mal in meiner Kiste gegruschelt, weil ich war auch nur 4-mal, glaube ich, in Ostdeutschland oder vielleicht 5-mal. Insgesamt und auch die Briefmarken, die ich habe, sind schon wieder relativ alt, also die aktuellen habe ich nicht. Schreibe auch viel zu wenig Briefe, aber es gibt eine geschlossene Einheit, eine Verbundenheit im Duden als Definition für Einheit. Und wir alle wissen, dass Einheit in unserem Verständnis, auch in unserem christlichen Verständnis, eine ganz tiefe Bedeutung hat. Und da möchte ich nur so viel vorwegnehmen, Einheit als eine Wesensart Gottes ist etwas, von dem ich glaube, dass sie zutiefst in uns Menschen wie eine Sehnsucht, eine unstillbare Sehnsucht angelegt ist. Wie stark diese Sehnsucht ist, merken wir immer dann, wenn etwas getrennt wird, wo wir dann unter Umständen erst nach einer Trennung spüren, wie stark diese Sehnsucht nach Einheit ist in uns und wie wichtig auch diese, nenne es mal eine Wesensart Gottes in unserem Wesen als Mensch ist. Und ich, also Briefmarken sammeln habe ich mal so eine kurze Zeit in meinem Leben gemacht und so, aber so, man kann das als Briefmarke ablegen und dann ist es gut oder wo draufkleben und losschicken. Aber Briefmarken sind ja auch immer so ein bisschen wie so eine Art, wie so die Jahresringe an Bäumen, ja, da kann man so ein bisschen zurückverfolgen, was so die Prioritäten eines Landes und in der Geschichte eines Landes sind. Und ich finde es richtig cool, dass in dieser 20 Jahre Einheit-Briefmarke da rechts, dass da die, ja, was ist denn das für ein Gebäude da abgebildet ist? Weiß es jemand? Ja, ist nicht so gut zu erkennen, ne? Ah, ich habe noch einen Tipp frei. Das ist in Leipzig die Nikolaikirche. Und diese Kirche und die Menschen, die dort aktiv waren, sie sind einer von vielen wichtigen Bausteinen in diesem Prozess auf dem Weg zur Einheit Deutschlands. Und Deutschland gehört zu diesen Ländern, die eine tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit hatten, vor allem eben, wie es nach einer Trennung eben so ist. Viele Deutsche hatten in den verschiedenen Kriegen ihre Heimat verloren, wie viele andere Europäer auch. Und diese Sehnsucht nach Heimat ist auch verknüpft mit der Sehnsucht nach Einheit, mit der Verbundenheit, mit der Herkunft. Eine von Gott angelegte Sehnsucht. Und Völker, die sich gegenseitig vertrieben haben, die Polen, die mehrfach vertrieben wurden, auch die haben alle eine Sehnsucht eigentlich nach dem Ursprung zurück. Das sieht man jetzt in irgendwelchen Wahlen, wo irgendwelche Parteien das sozusagen plakativ hochhalten und das ausnutzen, diesen Effekt. Ja. Und wir beanspruchen nach dem, ich sag mal, nach dem Untergang des Römischen Reichs deutscher Nationen, das mit Napoleon endgültig unterging 1806, beanspruchen wir als Deutsche, das sind wir nicht die einzige Nation auf der Welt, aber wir sind eine der ganz starken darin, wir beanspruchen die Führung Gottes oder die Vorsehung Gottes für dieses Land. Kann das jemand erkennen, was das ist? Das ist ein Denkmal, das ebenfalls in Leipzig steht. Das Stichwort? Völkerschlachtdenkmal. Das ist ein riesen Trumpf und Denkmal. Das sind 500 Treppenstufen, wenn du da hochlaufen willst. Das ist nur der Eingangssockel. Das ist, ihr seht da rechts unten, seht ihr Leute stehen. Ja, das ist das Eingangsdenkmal da von dem ganzen Gelände. Das Ding ist gigantomanisch. Wurde irgendwann, glaube ich, 1913 fertiggestellt in Rückblick auf die Völkerschlacht, die bei Leipzig sich abgespielt hat und wo letztendlich dann die Napoleon sozusagen dann sich mit dem ganzen germanischen Haufen da und so gebalgt hat. Und jetzt steht da drüber, das kann man schlecht erkennen, die Buchstaben oben, Gott mit uns steht da drüber. Und das ist eine Überschrift, die ganz tief in den Generationen vor uns und in dieser Nation eingebrannt ist. Gott mit uns. Das stand auf den Halftergürteln, auf den Gürteln der Soldaten über 200 Jahre. Auf jeder Gürtelschnalle, die ein Wehrmachtssoldat in den Krieg trug, stand dieser Spruch drauf, Gott mit uns. Und wir haben den höchsten Engel, der Engel, das ist der, steht hier in dem Kreis oben über den Kopf drüber, Sankt Michael, den höchsten Erzengel des Himmels für den Schutz unserer Nation beansprucht. In den Auseinandersetzungen der deutschen Nationen mit den Europäern oder mit Rom, vor allem nach der Reformation, hatten wir zum Beispiel den Friedrich II., der dann zum ersten Mal überhaupt in einem Staat auf dieser Welt Religionsfreiheit hat, also in der Neuzeit, zumindest nach Christus, echte Religionsfreiheit eingeführt hat. Er hat gesagt, ein jeder muss nach seiner Fasson selig werden können. Genau, das hat er den Papst wissen lassen. Eure königliche Hoheit werden wissen, dass ich in diesem Lande der Papst bin. In seinem Brief an die Kurfürstenwitwe in Sachsen hier 1768. Und er sagte, ein jeder muss nach seiner Fasson selig werden können. Der Fiskus, also der Staat oder das Finanzabus, darf dafür sorgen, dass eine Religion der anderen keinen Abbruch tue, also keine Religion dem anderen schadet. Das lesen wir von ihm in seinen Briefen. Und das ist etwas, was auch in Europa in dieser Zeit absolut einzigartig war. Er ging so weit, dass er sagte, es braucht ein Land, wo Freiheit ist, sogar Freiheit des Glaubens. Und wenn ihr das so ein bisschen sacken lasst, ahnt ihr schon, wie wichtig dieses religiöse Thema auch in Deutschland war. Und nicht nur in der Aufklärung zu dieser Zeit, sondern es war auch ein wichtiger Bestandteil bis zu dem Aufstieg des Deutschen Reiches dann im 19. Jahrhundert in der Kaiserzeit zur Supermacht. Also meine Großeltern mütterlicherseits, die sind 1900er-Jahrgänge, die sind in einem Land aufgewachsen, das 4% der Weltbevölkerung damals ausmachte. Das ist so wie die heutige USA, das Deutsche Reich damals. Gab nur so Russland, USA waren ähnlich groß und Indien und China noch größer. Und das Land hatte einen enormen Wirtschaftsaufschwung hinter sich, einen enormen politisches Gewicht. Das Bildungssystem lieferte 0,9% Analphabeten noch ab, war damals in Europa ziemlich spitze, 1900er Jahre. 98% der Menschen waren Mitglieder in den zwei großen etablierten Staatskirchen. Ich glaube, 1883 wurden Krankenversicherung, Rentenversicherung, Sozialversicherung von Bismarck quasi eingeführt, zumindest mal für die niedrigen Einkommen, Unfallversicherung und Invaliden gleich mit. Ja? Also viele Standards, die noch Jahrzehnte in anderen Nachbarländern zum Teil gebraucht haben. Und aus diesem Selbstbewusstsein, diesem Sendungsbewusstsein, dass Gott dieses Land so gewollt und gebaut hat, ist quasi das als kurzer Abriss in die Geschichte, als Vorlauf für das, was hier passiert ist im Land, lange vor dem Mauerfall. Mit diesem Selbstbewusstsein ging dieses Land auch in den Ersten Weltkrieg. Und links seht ihr, oder diese beiden Fotos, die sind in Berlin aufgenommen worden. Das sind Gottesdienste in Berlin, Freiluftgottesdienste, das wäre nicht anders möglich gewesen. Und am 2. August 1914, also zwei Tage nachdem der Kaiser eine Klarstellung auf europäischer Ebene gemacht hat, was ihm stinkt und wie er sich die Dinge vorstellt und wo man also dem Kaiser vorwirft, er habe den Krieg sozusagen damit provoziert, und hat sich dann am nächsten Tag, am 1. August, das so hingestellt, als würde das dem Deutschen Reich aufgezwungen, wie auch immer. Zwei Tage oder einen Tag nach diesen kritischen Äußerungen des Kaisers wurden im ganzen Land Gottesdienste ausgerufen. Das waren die Besucherzahlen. Ja. Davon träumen wir heute in der charismatischen Erweckung, von solchen Gottesdienstbesucherzahlen. Vom Bodensee bis hinter Ostpreußen waren überall die Kirchen rappelrammelvoll. Und das Gefühl der Einheit war vielleicht im Deutschen Reich in den letzten 200 Jahren nie größer als zu diesem August-Erlebnis, so wird es ja beschrieben. Und das hat dieses Land, diese Menschen mitgerissen, dieses Gefühl der Einheit. Es war ein zutiefst emotionaler Einschlag, der eine Nation sozusagen mobilisiert hat und Selbstbewusstsein gegeben hat, Gott mit uns. Zumindest wird es uns so in der Geschichte manchmal dargestellt. Wenn ihr dann das Kleingedruckte lest, wie die Leute weggelaufen sind von diesen Gottesdiensten in der Gewissheit, es wird ein Krieg kommen, wurden viele plötzlich sehr viel kleinlauter. Und viele spürten, der Größenwahn, das geht nicht gut. Das wird nicht gut. Das haben auch viele geschrieben in der Zeit schon. Und die Menschen, da war nicht nur Halleluja singen, aber das war der Standard, Gott mit uns, 1914. Der Rest ist Geschichte. Die völkische Einheit kam schon in den innerhalb kürzester Zeit auf den Prüfstand. Und trotz alledem, trotz dem Chaos und dem Zerfall im Ersten Weltkrieg, 20 Jahre später wurde dasselbe wieder heraufbeschworen. Die Nationalsozialisten haben aus unter den Linden eine Militärparadeallee gebaut. Und es wurde wieder an die Tür geklopft. Die Großmacht Deutschland und die göttliche Vorsehung wurde vorne angestellt. Und über diese ganzen Stürme hinweg sind die Leute kaum aus den Kirchen ausgetreten. Obwohl so viele in diesen Kriegen gefallen sind, obwohl so viel Not über Europa kam, keiner kam auf die Idee, aus den Kirchen auszutreten. Es waren immer noch 97% in diesen christlichen Organisationen zu Hause. Und die Prophetie, die Hitler abgegeben hat, es war eine Prophetie über dieses Land. Er wird in 10 Jahren diese Nation verändern, sodass du sie nicht wiedererkennen kannst. Die sah dann irgendwann so aus, die Bilder kennt ihr alle, dieselbe Straße, nur ein bisschen von oben, es ist hier schwerer zu erkennen, aber Berlin wurde zu einer riesigen Ruinenlandschaft und das ganze Volk stand vor dem Nichts. Warum zeichne ich euch das alles so ausführlich auf? Bis 1950 immer noch 95% der Menschen treu in den Kirchen und immer noch diese Zuversicht, das wird alles wieder, im Osten wurde aufgebaut, der Palast der Republik wurde gebaut und so weiter, das Land wurde aber geteilt. Und am Ende war man froh über alles, was nicht Krieg hieß. Das war so das Resultat über diese Zeit, als 1961 am 13. August dann tatsächlich ernst gemacht wurde, titelten Tageszeitungen besser als Krieg. Alles andere ist besser. Wo ist jetzt die Vorsehung Gottes? Wo ist Gott mit uns, wenn wir eine Mauer durch ein Land bauen müssen, das ein so zutiefst in die christliche Kultur eingetauchtes Land war wie das unsere? Und irgendwann hat dieses Totalversagen auch auf die Kirchen zurückgeschlagen, der Eliten. Diese Unfähigkeit, diese Schwierigkeiten, diese Grenzen in Europa zu überwinden und andere Wege zu finden als Kriege und als Gewalt. Und als dann die Mauer über die Jahrzehnte sich immer stärker klar war, das wird nichts mehr kurzfristig, und viele Tote zu beklagen waren auf der Flucht, waren wir an einem Punkt angelangt, wo quasi das gesamte frühere Mitteldeutschland, das, was wir heute Ostdeutschland nennen, die gesamte DDR zu einem riesigen Knast sich entwickelte. Wenn du über diese Grenze wolltest, dann warst du fällig. Ich muss ein Bild kurz überspringen. Ich muss kurz vorspringen. Und wenn du es gewagt hast, die Grenze zu überschreiten und du wurdest erwischt, dann bist du bis heute noch irgendwo abgebildet auf solchen Kreuzen. Die sieht man heute noch in Berlin im Reichstag. Und als ich 1990 mit der Schulklasse das Vorrecht hatte, als Schulabschlussfahrt, das war Routine, Berlin-Besuch war eigentlich mehr oder weniger Pflicht, aber niemand ahnte natürlich, dass da sowas passiert im Herbst 89, als wir dann 90 im April hier am Potsdamer Platz standen, war in der Nähe auch ein Kreuz von dem Chris Güfreu, der Anfang Februar 89 noch an der Mauer abgeknallt wurde. Und als wir da liefen, entlang auf diesem Gelände, hier war schon der Grenzposten abgerissen am Potsdamer Platz, während wir an anderen Stellen noch kontrolliert wurden und einen Stempel in den Ausweis gekriegt haben, 1990. Es war ein sonniger Tag, jetzt hier am Potsdamer Platz, in anderen Ecken war es so duster und so depressiv. Und es wurde einem klamm, wenn man da entlang lief, weil man wusste, vor einem Jahr wurde hier noch ein 20-Jähriger rücklings erschossen, der eigentlich nichts getan hat. Er blieb nur am Zaun stehen, als er entdeckt wurde und wurde von hinten ins Herz abgeknallt. Ich bekam Beklemmungen im Angesicht dieser Mauer, die jetzt hier nur noch im Hintergrund links steht, hinter dem weißen Auto. Und es war gespenstisch, auch manchmal, obwohl da die Atmosphäre ja schon viel entspannter war, zwischen den Volkspolizisten durchzulaufen und zu denken, diese Jungs, ja, offiziell hatten sie nicht mal einen Schießbefehl, der war gar nicht mal offiziell, aber diese Jungs haben, wenn es darauf ankam, manche auch durchgeladen. Ja. Haben einige hundert mit ihrem Leben bezahlt. Und wenn man in den Prenzlauer Berg reinlief, das war Berlin, das war nicht irgendwo Hinterland, wo keiner hinkommt. Ja. Die Bude war abrissreif. Ja. Das Land war kaputt. Und das Motto aus den 70er Jahren, als mal lange Dürreperioden waren und die Ernte ausfiel, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, hat dann die SED als Slogan aufgesetzt. Das hat einst den Pfarrer damals veranlasst, selber mit einem Plakat auf die Straße laufen, ohne Sonne, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Dieser Pfarrer hat sich später mit Benzin übergossen, irgendwo in der Stadtmitte, und sich angezündet. So groß war die Verzweiflung ab Ende der 70er Jahre, wo dann die Aufrüstung in Europa oder in den USA gegen die Sowjetunion zum Tagesprogramm wurde. Es gab keine Perspektive mehr für dieses Volk, das von sich behauptete, Gott ist mit uns. Und das ist einfach das male ich alles so ausführlich, weil der Weg zur Einheit, dass sie gelang, ein unglaubliches Wunder ist. Ein unglaubliches Wunder. Es ist auf dieser Welt in diesem Ausmaß keines bekannt. Südkorea ist seit 1950 abgetrennt vom Norden. Die haben es in 70 Jahren nicht geschafft. Und ich möchte hier kurz stehen bleiben. Links unten ist die von der Briefmarke vorher die Nikolaikirche, selbes Bild. Oben die Demonstration. Ich glaube, es ist ein Foto von dem 9. Oktober 89. An diesem 9. Oktober hat sich das Schicksal dieses Landes wie in vielen kleinen Schritten nochmal neu entschieden. Weil da wurde sichtbar, dass Gott Deutschland nicht vergessen hat. Seit 1981 hat ein Team in der Nikolaikirche in Leipzig aufgrund einer Entscheidung des Ökumenischen Weltkirchenrats in Kanada 1980 ein Friedensgebet gestartet in der Friedensdekade, die da ausgerufen wurde. Als Gegenreaktion auf die Ausrüstung wurde diese Friedensdekade angesetzt und die haben entschieden, wir machen jetzt einen Gebetsabend. Nee, eine Gebetsdekade, 10 Gebetsabende, einmal im Jahr. So fing das an, auch in Leipzig und in anderen Kirchen im Ganzen in Ost- und Westdeutschland. Und der Pfarrer, einer der Pfarrer dort, der Christian Führer, der ein Jahr vorher nach Leipzig versetzt wurde, hat aufgrund dieses Abends, aufgrund einer Initiative einer Jugend, die nichts wusste mehr vom Mauerbau, die wie ihr da vorne gedacht haben, was haben die Alten für Probleme, haben aber gesehen, es gibt Probleme, hat die Jugend gesagt, also hört mal, 10 Tage im Jahr, das ist schon ein bisschen lasch. Ne? So wie die Jugend so ist, Gott sei Dank. Und haben gesagt, wenn, dann muss das jede Woche laufen. Und dieser Pfarrer hat sich darauf eingelassen und gesagt, also gut, ihr trägt es in den Kirchenrat, bla, durch die Gremien, da brauchtest du die Zustimmung bis hoch von irgendeiner Partei, Fritzen, was, Jugendliche wollen beten, jede Woche seid ihr noch ganz dicht, die haben doch alle hier Jugendweihe, die müssen hier, die haben auch anderes zu tun als zu beten. Aber das ist angelaufen, das Projekt, und schon 1981 in dieser ersten Dekade kamen tatsächlich in die Nikolaikirche eines Abends, berichtet Christian Führer in diesem Buch, könnte aktuell auch schon wieder 10 Jahre alt, wir sind dabei gewesen, kamen 150 Jugendliche angetrabt, die sozusagen schon von ihrem Äußeren, grüne Haare, irgendeinen Nagel quer durchs Kinn oder so, dem System Angst machten und als Elemente vom System bezeichnet wurden. Diese kamen in diese Kirche, die sie wahrscheinlich nie betreten hätten auf natürliche Weise. Das ist für mich rückblickend, so wie er das beschreibt, ein Wirken des Geistes Gottes gewesen, dass solche Leute kamen. Also nicht Christen, ja, mehr als die Hälfte nicht Christen. Und der Pfarrer saß denen gegenüber und hat denen zugehört. War eigentlich ein Gebetsabend, aber nicht Christen, Gebetsabend. Also da haben ein paar Christen, einen Haufen nicht Christen mitgebracht. Und er hat denen zugehört und dann hat sich das manifestiert über Jahre. Dann gab es also mal wieder Zeiten, da saß er mit einer alten Frau alleine drin und die Pfarrer in den 80ern durften ja alle ausreisen ohne Probleme aus der DDR. Die wollten ja alle loshaben. Und eine alte Frau hat ihn eines Tages gefragt, als der Abend nicht so hip war: Aber Herr Führer, eine Ironie des Schicksals, der Name eigentlich, Herr Führer, Sie gehen aber nicht auch noch, oder? 85 rum, oder 83. Die Dynamik, um die Geschichte kurz zu machen, ging irgendwann los, dass Anfang 89 die Besucherzahlen auch im Gottesdienst so hoch waren wie Jahrzehnte oder wie seit Vorkriegszeiten nicht. Und plötzlich standen so viele Menschen an dieser Kirche, dass sie nicht mehr reinpassten montags. Und an diesem 9. Oktober 89, ich weiß nicht selber damals, ich kam abends heim und da waren also westliche Journalisten präsent, da kamen Bilder, ich konnte es nicht fassen. Ja. Ich habe keine Erinnerung gehabt, dass in Deutschland so viele Leute auf der Straße irgendwo rumlaufen, konnte mir nicht vorstellen, was da in Leipzig passiert ist. An diesem Tag war die ganze Stadt gesperrt worden von der SED, die Schulen wurden früher dicht gemacht, die Läden waren zu und die SED hat 400 Leute in diese Kirche gesetzt, 400 Stasi-Leute, mittags um 2:30. Und dann sah der Christian Führer sich genötigt, an den Altar zu laufen und zu sagen: Herzlich willkommen hier in der Nikolaikirche. Sie wissen, wir sind eine offene Kirche, das hat er vor 10 Jahre vorher draußen hingehängt, schon das Schild, offene Kirche. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass das arbeitende Volk erst nach 16 Uhr kommen kann. Wir beginnen also erst um 16 Uhr. Sie sind aber herzlich willkommen, so lange zu warten. Ja. Und lief wieder raus. Und da haben wohl selbst die SED-Kollegen, das wird so in manchen Büchern geschildert, auch doch einige lächeln oder lachen müssen. Sie haben also versucht, die Kirche zu blockieren. Das hat natürlich nichts genutzt, weil da kamen viel zu viele Leute. Und dann ist der entscheidende Moment gekommen, wo nach dem Gebet die Leute rausgehen auf die Straße, also die Masse stand ja eh draußen, weil drin kein Platz war, aber sie war dann rappelvoll. Und das Clevere, was sie gemacht haben, sie haben die Leute nicht nur mit den Slogans und den Parolen rausgeschickt, keine Gewalt, nicht nur wir sind das Volk, sondern sie haben den Leuten, den Menschen Kerzen in die Hand gegeben. Und zwar Kerzen, die man am besten so hält. Und da kamen viele Dinge zusammen, dass es nicht zu Gewalteskalation kam. Die Krankenhäuser in Leipzig hatten tatsächlich extra Blutkonserven aus dem ganzen Land bekommen für den Fall einer Eskalation. Aber es gab auch Armeeeinheiten, die Abiturienten, die da 1200 Mann frisch in der normalen Kadettenschule waren von der Armee, die haben den Befehl verweigert, dahin zu gehen, weil sie sagten, wir schießen nicht auf ostdeutsche Bürger. Es gab also tatsächlich auch Offiziere, die einen Schießbefehl gegeben hätten und ihre Leute darauf vorbereiten wollten. Also es war auf Spitz und Knopf, ob es zu einer Eskalation kam oder nicht, weil die Tage vorher gab es ja Gewalteskalationen, einzelne, auch in Leipzig. Kurzum, die liefen mit Kerzen raus. Und es waren, ich dachte, es waren 70.000, Wikipedia steht zwischen 130.000, kann ja kein Mensch sagen. Es war eine Stadt auf den Füßen. Und ich sage euch, fällt euch ein biblisches Pendant dazu ein, was die in Leipzig gemacht haben. Ihr wisst was, also die sind einmal im Kreis, ne? Da fällt euch doch was ein. Ich sage euch, das war eigentlich der Marsch, um die Festung zu nehmen, um die Stadt, dieser 9. Oktober. Und ich bin auch interessiert in Geschichte und allem, aber in der Schule kann das wahnsinnig langweilig sein, aber ich sage euch, damals in der Zeit war Geschichteunterricht und Gemeinschaftskunde der absolute Knaller. Ja. Das war unglaublich. Du bist in den Unterricht gekommen und wusstest nicht, was wird nächste Woche besprochen. Du bist in keinem Thema mehr dran geblieben, weil die Ereignisse sich überschlagen haben. Und hier im Westen die Anstalten für politische Bildung und so weiter Druckwerke wöchentlich rausgegeben haben, was sich im Osten wieder geändert hat. So ging das ab. Und im Hinterland, hier, ich habe ein paar Fotos aus Potsdam, wo wir da rumgelaufen sind, ja, das sah aus wie in Rumänien in den 60er Jahren zum Teil. Ja? Haben uns Leute gesagt, die wussten, wie es dort aussieht. Und in alledem hat dieses Land einen Prozess durchgemacht, von dem wir heute aus vielen Perspektiven viel kritischer draufschauen. Aber damals war das eine Mega-Euphorie. Eine Mega-Euphorie. Weil keiner wird vergessen von euch, wo er an diesem Abend war, am 9. November, dann, als tatsächlich in Berlin die Leute auf der Mauer standen. Der Glaube in diesem Land kann ich nicht festmachen an Kirchenmitgliedschaften, das ist klar. Das sind nur jetzt mal ein paar Zahlen, damit ihr wisst, von was wir da sprechen. Ja. Im Osten waren auch 1945 oder 50 nur 90% der Menschen Kirchenmitglieder. Die Kirchen waren leider kaputt, wie hier in der Bildmitte oben die Dresdner Frauenkirche. Als dann 2005 rum die Frauenkirche wieder ganz war, waren die Gläubigen weg. Ne? Sind nur noch Touristen da gewesen. Waren die Masse ausgetreten im Osten. Im Westen ist das nicht ganz so extrem, aber es gab eine Umfrage vor 3-4 Jahren, während im Westen 50% der Befragten an Gott und 44% an ein Leben nach dem Tod glauben, 2015 Umfrage, sind es im Osten 30% bzw. 29%. Also man sieht, im Osten glauben immerhin mehr Leute an Gott und an ein Leben nach dem Tod und was für ein Gott auch immer und was für ein Leben nach dem Tod, als es Kirchenmitglieder gibt. Aber gut, dieser Kontrast zwischen toter Kirche und neu aufgebaut spiegelt vielleicht keine Kirche besser wider als links außen die Gedächtniskirche am Kudamm in West-Berlin. Und man sieht, dass über all diese Jahre Deutschland etwas durchgemacht hat, was interessanterweise auch biblisch nicht ganz fremd ist. Fällt euch eine biblische Geschichte ein zu dem Thema Einheit oder Zusammenführung von? Da müsste einem oder anderen schon was kommen. Weil diese Zahlen, die sind natürlich sehr theoretisch. Aber wenn es praktisch wird, was ist in den Häusern in den Jahren passiert? Paul Schilders hat im Sommer erzählt, in Ostdeutschland hatten sie Begegnungen mit Leuten, die nach Jahrzehnten dieser Tumulte, hat eine Frau wieder ihre Bibel wieder sozusagen bekommen, nicht ihre, die sie hergegeben hat, aber hat 40 oder 50 Jahre auf eine Bibel gewartet. Ja. Was ist in den Häusern tatsächlich passiert? Was ist mit dem Glauben passiert, mit diesem Gott mit uns? Ist das alles nur so runtergegangen, wie es hier steht? Kirchliche Trauungen und Eheschließungen, 1990 ist hier an dieser Linie, ja, nach der Wende, kurz vor der Wende, während der Wende kurzer Anstieg 90, und dann ging das so den Trend hier runter. Ja. Anteil an Eheschließungen insgesamt. Ungeborene Kinder, Kinder mit nicht verheirateten Eltern in Ostdeutschland, kennt diese Statistiken, ja, 60% im Westen, 30% und so weiter. Was hat das mit diesem Land gemacht und mit uns? Ich möchte in einen Text kurz reinspringen. Da hat ein neuer König in Israel namens David ebenfalls eine Trennung zu überwinden gehabt, eine Volkstrennung. Ein Stamm war mit ihm, der Rest war noch mit Saul, mit seinem Vorgänger. Und auch da gab es Tote, auch will ich jetzt nicht sagen, weil es im Osten wäre, also ich nenne das mal friedliche Revolution im Osten, kann man trotzdem, denke ich, sagen, weil es tatsächlich an den entscheidenden Tagen auch keine Tote gab. Aber auch da gab es Konflikte, die das Volk auf die Probe gestellt haben. Ihr müsst es nicht durchlesen, aber es gab einfach irgendwann, nachdem klar war, dass es so nicht weitergeht nach Sauls Tod und dass sich sozusagen das Volk wieder finden muss und nachdem also tatsächlich auch die beiden Heerführer, der Heerführer Davids und der Heerführer Sauls, beide wieder zu David gefunden haben, war klar, damit ist das Ganze noch nicht ausgestanden. Und als dann der letzte oder der Sohn Sauls, der von seinem Heerführer zum Sohn ernannt wurde, tatsächlich dann auch ermordet wurde und der Heerführer Abner, Sauls Heerführer, überlief zu David, war also der Weg frei, dass David König wird. Und interessanterweise, eine der ersten Amtshandlungen, die so berichtet werden in 2. Samuel, in 1. Chronik, ist, dass David sagt, jetzt muss er aber die Bundeslade wieder her. Weil die war in einem dieser Konflikte mit den Philistern, zwar von den Philistern ja zurückgeschickt worden zu den Israeliten, aber die stand irgendwo im Acker noch eigentlich am Philisterland. Und die wollte er wieder haben. Und dann setzt er nicht nur ein paar Leute an, um das Ding zu holen, sondern er zog mit dem ganzen Volk, zweite Zeile von oben, das bei ihm war, zieht er los, um das Ding zu holen, im ganzen Volk. Da stehen 30.000 Männer, ein Riesenauflauf, also so ähnlich wie hier auf den Fotos vorher, läuft los und die holen das. Und sie entscheiden, das Ding auf einen neuen Wagen zu packen und in der Mitte hier irgendwo steht, alle 6 Schritte, ein Kalb und ein Schlachtopfer, alle 6 Schritte. Und da waren der eine oder andere Kilometer zurückzulegen. Das heißt, der hat im Grunde eine Mega-Party, würde man heute sagen, angefahren. Und die Leute liefen die mit dem Wagen 6 Schritte und dann war das nächste Opfer. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen heute, ja, wer hat die Zeit für so einen Quatsch. Ja? So kriegst du das Ding nie ins Ziel. Ja? Aber während die richtige Sause da lief und David tanzte mit Leidenschaft, mit Feuer, in Unterwäsche, würde man vielleicht heute sagen, oder halt sehr knapp bekleidet, während dieses Vorfalls, während dieser Street Parade, die nichts mit der heutigen Street Parade zu tun hatte, aber vom Ausmaß her und von dem Ganzen, reißen sich eben die Ochsen da los und der Usa versucht das Ding zu halten, einer derer, die den Wagen führten, und stirbt, wird vom Herrn an dieser Stelle getötet, steht da. Das sind so die richtig leicht zu erklärenden Stellen aus dem Alten Testament für Leute, die nichts mit Gott am Hut haben. Ja, und der Usa, sein Name bedeutet auch Stärke oder Kraft. Wenn sein Name Programm war, hätte er vielleicht schon das Zeug gehabt, da was zu halten, aber Gott lässt ihn den Wagen nicht halten. Und er stirbt auf der Stelle. Und David wird es heiß und kalt, steht da. Und er fürchtete sich an diesem Tag vor Gott. David, der so vertraut war mit Gott, der Gott mit uns durch sein Leben buchstabieren konnte, der von dem Speer seines eigenen Königs, dem er gedient hat, wie oft er auch geflüchtet ist, noch nie einen Finger gegen Saul gerührt hätte, um ihm zu schaden, seinem Feind, der das gelebt hat, was wir heute vorne anhalten, liebet eure Feinde, dieser Mann fürchtete sich an diesem Tag vor Gott. Und als das Ding dann, muss nochmal hier bleiben, als das Ding dann nicht zu lösen war, der David will das Ding von der Straße haben, stellen sie es in ein Haus von Obed-Edom. Der Mann wird gesegnet, das spricht sich rum, sein ganzes Haus wird gesegnet. Obed-Edom ist ein Philister, also kein Israelit. Die stellen das also bei ihm unter, wo sie denken, naja, Hauptsache erstmal weg. Und dann kriegen die mit, dass der Mann gesegnet wird, weil diese Lade Gottes da drin steht. Ja, was hat denn diese Bundeslade so Besonderes? Was ist denn da passiert? Die zwei Cherubinen obendrauf auf dem Deckel drinnen, die Gesetzestafeln. Das ist der gleiche Text, glaube ich, aus Chroniker. Geh mal eins vor. Das Besondere war natürlich, dass die Herrlichkeit Gottes, dass David die Erwartung hatte, dass die Herrlichkeit Gottes zurück ins Lager muss, in dieses Volk, das von dieser Trennung, von der fehlenden Einheit geprägt war jahrelang. Wenn du jahrelang zwei Könige hast oder einen Kronprinz sozusagen, der schon gesalbt und eingesetzt ist, und einen König, die sich bekriegen, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, es gibt nichts Schwieriges, als im Land zu leben, das getrennt ist. Das können dir die Leute nachbuchstabieren, die in dieser Generation bei uns aufgewachsen sind. Es gibt nichts Schwierigeres, als in einem getrennten, geteilten Land zu leben. Es greift in alle Ebenen des Alltags durch und es geht quer durch die Familie. Und es ging auch bei David quer durch die Familie. Immerhin war er verheiratet mit der Tochter Sauls, die dann von seinem Schwiegervater auch mal wieder wegverliehen wurde, als es nicht mehr klappte mit David an einen anderen Mann. Das muss man sich mal vorstellen, was sich da abgespielt hat auf familiärer Basis. Ne? Wenn er heute Klatschpresse lest über Königshäuser, das schaffe ich jetzt nicht, aber das ist live. Ja? So. Auf jeden Fall segnete Gott dieses ganze Haus. Und der David sagt, das Ding muss her. Das kann nicht sein, dass das dort bleibt. 3 Monate. Und dann bestellt er also Sänger und alles Mögliche, mobilisiert wieder Leute Und ganz interessant nachzulesen da oben, da wird der Obed-Edom genannt, um den Gesang zu leiten. Die holen sich einen Philister als Lobpreisleiter. Das müssen Sie mal vorstellen. Das ist interessant. Ein Philister als Lobpreisleiter, und weiter unten heißt es plötzlich, der Obed-Edom und der Jehicha, die waren Torhüter bei der Lade. Der war sich dann aber auch nicht zu schade, Parkplatzwächter zu machen. Ja, das ist interessant, wenn Gottes Herrlichkeit in dein Haus kommt, was da plötzlich möglich ist. Und dann bist du dir auch nicht mehr zu schade, um auch Parkplatzwächter zu sein. Und die ziehen dann also los. Und diesmal haben sie kapiert, das müssen die Leviten machen, nur die dürfen das Ding tragen, sonst niemand, ist klar. Hätten sie eigentlich vorher wissen müssen und können. Und er zieht die ganze Party nochmal auf. Und ganz Israel brachte also, oder hier steht, als Gott den Leviten half, die Lade Bundes des Herrn zu tragen. Also Gott hilft ihnen, diese Herrlichkeit zu tragen. Man könnte fast sagen, zu ertragen. Das ist ja ein Marathon, alle 6 Schritte wieder und so weiter. Ich fand das so krass. In unserem Land, wir leben in einem Land, wo manche es nicht mehr ertragen, überhaupt irgendwas von Gott zu hören. Und sich manche fragen, wie kann es noch solche Idioten geben, die irgendwas mit Gott zu tun haben wollen, dann wollen sie mir auch noch was von Jesus und so weiter erzählen. Gott half den Leviten, die Herrlichkeit Gottes zu tragen. So krass war die Gegenwart Gottes in dieser riesigen Versammlung. Und wir leben in einem Land, wo vor 3 Generationen Menschen glauben, die Gegenwart Gottes war so stark, das war so ein einheitsstiftendes Ding, dass wir autorisiert sind im Namen Gottes, was auch immer alles zu tun. David glaubte das auch. Aber das Wie macht doch noch einen Unterschied. Das sehen wir in dieser Geschichte. Auf jeden Fall bekommt David dann zu Hause eine Klatsche, das Volk ist happy, eine Riesenfeier, und Michael verachtet ihn dafür, seine Frau, also die Tochter Sauls, weil er sich da so entblößt und hat gehen lassen, gefeiert hat, gejubelt hat, getanzt hat, gesprungen, was auch immer. Und David sagt nur, wie kann ich nicht tanzen vor dem Gott, der mich, an einer anderen Stelle heißt sogar, aus der Hand deines Vaters gerettet hat. Und jetzt will ich mir verbieten zu feiern, jetzt wo die Herrlichkeit Gottes da ist. Als ich vor wenigen Jahren einmal das Privileg hatte, mit meiner Frau und seinem Sohnemann Uwe in Ostdeutschland durch die Straße zu gehen, hatte ich ebenso dieses Gefühl, dass Menschen Gott verachten, weil sie nicht verstehen, warum musste in USA sterben? Warum mussten so viele an der Mauer sterben? Warum? Und das, was ich euch heute mitgeben möchte, das ist eins zu viel, Einheit ist Demut, gemeinschaftliche Demut in jeder Situation. Einheit ist gemeinschaftliche Demut in jeder Situation. Deutschland hatte das Glück als Land, dass wir immer wieder auch mehrere Führer hatten, die sich nicht zu schade waren, den meine ich hier, auf die Knie zu gehen und zu sagen, das, was wir gemacht haben, ist nicht richtig. Wer kennt ihn? Von den Jahrgängen jünger als 1980 bitte nur antworten. Das haben sie es ja vorweggenommen, das ist gewusst. Ne? Also, Willy Brandt, wo war das? Also Berlin, Sätzen 6. Warschau. Ne? Warschau, müsst ihr wissen, für die jüngere Generation, Polen hatte mit Abstand pro Einwohner den höchsten Blutzoll im Krieg. Und das nicht, weil ihre Armee so viele Leute verloren hat, sondern Zivilisten. Es gab so viele Tote in Polen wie in Deutschland, obwohl die Armee eigentlich ein Klacks im Vergleich war, auch wenn da auch mehrere hunderttausend draufgehen. 6 Millionen Leute. Das war ein Knaller. Das war ein Wahnsinn. Ich habe das selber nicht miterlebt, aber meine Oma hat noch Jahre danach gesprochen. Es kam auch Jahre danach, noch Anfang der 80er, immer wieder in der Tagesschau. Und wenn wir über irgendeine Einheit sprechen, nicht nur in Europa oder in Deutschland, sondern auch in der Familie, in der Gemeindefamilie und hier in deiner Familie, dann sprechen wir über gemeinschaftlich gelebte Demut. Das ist etwas, was ein Missionswerk in Deutschland vor 10 Jahren unter anderem bewogen hat, ihr Programm zu ändern. Denn Das Programm, das geht weiter. Also das hier war am 9. November auch. Hat aber keine Sau interessiert. Ich selber war an dem Abend dort mit der ganzen A-Jugend und da kamen vor dem Spielbeginn eben hier kurz ZDF-Bilder hier. Mauer offen, Wahnsinn, alles fassungslos, steht auf einem Videobild. Dann wird das Spiel angepfiffen. Die Leute jubeln zum Teil, denken, das ist ein Film, also das ist gestellt oder so. Ne? Und dann geht das Spiel los, dann kann ich gar nicht richtig konzentrieren, was war denn jetzt, alles diskutieren, was war denn das jetzt auf der Videoband? Dann ist Halbzeit, dann bringen die, kommt das Stadionsprecher wieder und sagt, ja, diese Bilder sind live aus Berlin vom Brandenburger Tor. Leider haben wir keinen Ton, deshalb hat er es kommentiert, der Stadionsprecher, der sonst nur Hurra schreit und so. Und das ganze Stadion voll, damals gingen noch 70.000 Leute da rein, da ging es ab da drin. Ja. Zweite Halbzeit, die Spieler kamen raus, die wussten wohl, wie später der Fritz Walter später gesagt hat, er wusste ja gar nichts davon, was da abgeht, die kamen raus aus der Kabine und es war ein Riesengeschrei, bevor sie überhaupt auf dem Platz waren. Alle dachten, was ist denn los? Die wussten das alle nicht. Und auch wenn Fußball scheinbar die wichtigste Nebensache der Welt ist, ist es geradezu unbedeutend im Vergleich dazu, was die Deutsche Inlandsmission vor ein paar Jahren bei einer Neuausrichtung aufgeschrieben hat. Für sie zählt Jesus in jedes Herz, in jedes Haus und in jeden Ort. Das ist das Ziel dieses in Norddeutschland beheimateten Missionswerkes, auch hier im Süden Standbeine hat. Und ich glaube, dass dieses Land, das ist jetzt einfach was, was ich aus diesem als Resümee sage, dass dieses Land die Herrlichkeit Gottes neu und persönlich in jedem Haus, in jedem Herz erleben darf. Das ist das, was Gott im Plan hat. Ich behaupte, diese These unterstütze ich damit, dass Gott eben nicht zugelassen hat, als am 9. Oktober in Leipzig geschossen wurde vor 30 Jahren und am 9. November auch nicht, als die Leute auf diesem 2 Meter breiten Mauerstück im Brandenburger Tor standen. Es hätte jederzeit noch kippen können. Wir haben in der Geschichte viele Momente gehabt, wo es genau falsch rumlief. Aber Gott hat etwas vor, wo er sagt, ich möchte diesem Volk, das sich so hingebungsvoll auch in die Systeme, die ihn am Ende manchmal geschadet haben, reingibt, möchte dieses Volk neu berühren. Und das gilt für uns ganz persönlich, weil Victor Hugo, ein französischer Philosoph, hat einst gesagt, obwohl er sich selber nicht so an die biblischen Regeln hielt, eine Bibel in jedes Haus, une nation va être changée, eine ganze Nation wird umgedreht. Damit hat er nicht gemeint, dass das was bringt, wie wir Deutschen oft denken, wir stellen das ins Regal, sondern so wie es hier steht, in jedes Haus, in jedes Herz, in jeden Ort will der Geist Gottes reingehen. Denn wenn es das nicht gibt, hätte es einen Christian Führer und andere Besonnene nicht gegeben. Wenn du möchtest, dass die Herrlichkeit Gottes hier sichtbar wird, braucht es Leute, die auch zuhören, die hinsitzen und die warten manchmal. Und ich fand es super cool da in dem Stadion und so. Das war wahnsinnig cool. Ja. Wir haben 2 Stunden zur S-Bahn gebraucht. Wenn 70.000 Leute jubeln, auf der Straße ging nichts mehr. Wir konnten uns vor dem Spiel nicht vorstellen, dass wir uns mit Bayern-Fans in den Armen liegen. 15.000 Bayern waren da. Und mit denen feiern. Vorher gab es immer eine Polizeitrennung. Hat keinen interessiert. Die Grenzen waren offen. Die Mauer war weg. Ein Bayer hätte ich nie freiwillig umarmt. Ja, in seinem Trikot. Und plötzlich merkst du, das ist super, das ist ein emotionaler Hype. Aber die Jahre später nach der Wende, die Durststrecken für die Leute, die im Osten ihre Jobs verloren haben, wir im Westen, ich konnte gut reden, wir waren gut aufgestellt, aber die, die im Osten Tag für Tag nicht wussten, wie es weitergeht, nicht nur in der Wende, sondern nachher erst recht, für die war vorbei mit Halleluja singen, ganz schnell vorbei, dass da überhaupt noch jemand in die Kirchen geht. Für mich ein Wunder. Da haben viele mit Brot und Wasser, obwohl Wein gepredigt wurde, sich durchbringen müssen. Und deshalb glaube ich, dass auch für dieses Volk und auch speziell für diese Gegenden in unserem Land, die das durchlebt und durchkämpft haben, dass Gott sie belohnen möchte. Und wenn ich heute die Wahl hätte, wieder da ins Neckarstadion zu gehen oder hier mittwochabends in den Gebetsabend, ich kann euch sagen, das war 10-mal besser diesen Mittwoch. Der Moritz und sein Team, die hatten hier 3 Hansel, ja, saßen da mit 3, ich bin da vorne zur Tür reingelaufen, ich habe das Gefühl gehabt, ich werde hier vorgetragen, ich schwebe hier vor, ich konnte gar nicht, ich musste nicht ankommen, ich war sofort da irgendwie, weil die Jungs schon lange da waren Und die schon lange gebetet haben, du hast schon gemerkt, die sind in einem Fluss, die haben offene Herzen zu Gott. Die haben sich schon Zeit genommen zu hören. Ich nicht, ich kam aus meinem Alltag gerannt. Und ich glaube, dass Gott eine riesige Sehnsucht hat, diese Herrlichkeit wieder in diese kleinen Ecken dieses Landes reinzustreuen, damit an den großen Tagen auch Leute da sind, die offene Ohren und Herzen haben. Für Nachbarn, die nicht mehr können, die nicht mitfeiern konnten im Daimler-Stadion, weil sie gar nicht so lange stehen können und. Die da sind, weil Gott da ist, so wie es Christina vorher gesungen hat, dass wir einfach da sind vor Gott. Und deshalb möchte ich euch jetzt einladen, einfach dieses Geschenk der Herrlichkeit Gottes in diesem Lied, wenn ihr jetzt zuhört, einfach austeilen zu lassen. Wenn es dir hilft, stehst du dazu auf, liegst hin, läufst im Kreis oder nicht, aber du kannst die Augen zumachen und kannst einfach sagen, Herr, hier bin ich, deine Herrlichkeit. Danke, dass dieses Land auch von deiner Herrlichkeit nicht verworfen wurde. Dass du aus Ruinen wieder Neues hast wachsen lassen. Lass auch in meinem Herzen Neues wachsen. Wenn ihr euch einfach kurz eins machen wollt mit diesem Gebet, ich spreche es mit euch, Jesus. Wir beten, dass du, Herr, wieder in einer tiefen Freude, Jesus, durch dieses Land gehen darfst und durch diese Gemeinde, an diesen Ort heute Morgen. Ich wünsche mir, Jesus, dass du hier dich freust, wenn du hier reinkommst. Ich bin manchmal griesgrämig und wir wissen nicht, wie weiter, aber du, Herr, hast entschieden, dass ein ganzes Land nicht verloren gehen darf, ein ganzer Kontinent nicht. Deshalb bitten wir auch für uns. Und ich bitte dich heute an diesem Ort, dass du da unsere Herzen berührst und uns mitnimmst in deine Herrlichkeit. Und ich danke dir von tiefstem Herzen, dass du so auch in diesem Land besondere Menschen gegeben hast, dass wir hier leben dürfen und dass eine Generation hier aufwachsen darf, die keine Mauer kennt. Die keine Mauer kennt. Wie Paulus sagt in Epheser 4, du hast uns eins gemacht. Wir sind eine Einheit. Ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass hier Menschen wieder aufwachsen. Auch nicht nur ohne Betonmauer, sondern ohne Mauern im Herzen. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.